ARD Sounds.
Wer früher 6 Sandwiches gekauft hat, kauft jetzt vielleicht nur noch 3, um über die Runden zu kommen.
Das sagt Restaurantbesitzer Diam Massoud. Er besitzt ein Falafel-Restaurant mit 40 Mitarbeitern. Aber die Leute kaufen jetzt weniger, weil die Preise durch den Iran-Krieg so gestiegen sind. Wie steht Ägypten wirtschaftlich da und welche Folgen hat der Iran-Krieg für das Land? Kann Ägypten vielleicht davon auch profitieren? Das kläre ich mit ARD-Korrespondent Ramin Sina in Kairo. Und damit starten wir die erste Folge unserer Sonderreihe. Wir blicken in 3 Folgen, jeden zweiten Dienstag, auf den afrikanischen Kontinent. Welche geopolitische Bedeutung haben Länder wie Ägypten oder Mali? Und was können wir in Europa zum Beispiel vom Artenschutz in Südafrika lernen? Das klären wir alles. Ihr findet den Weltspiegel-Podcast auch in ARD Sounds. Heute mit mir, Janina Werner. Hallo Ramin.
Hallo Janina.
Am Anfang von unserem Podcast haben wir Restaurantbesitzer Diam Massoud gehört und der hat beklagt, dass die Ägypter jetzt im Moment weniger kaufen. Ist das denn auch so?
Ja, also die Preise steigen natürlich nicht nur in Europa. Dieses Phänomen spüren wir auch hier, spüren wir in Afrika, spüren wir in Ägypten. Und die Menschen haben ein sehr kleines Budget, sehr viele Menschen hier in Kairo. Und dann überlegen sie sich natürlich zweimal, ob sie eine Falafel kaufen, ob sie auf dem Markt Obst kaufen. Es ist wirklich das bestimmte Thema schlechthin, so nehme ich es zumindest wahr. Ich wohne mittlerweile seit 4 Jahren in Kairo und es hat so viele Kriege und Krisen gegeben. Aber das Thema, fast jeden Tag spricht ein jemand darauf an, boah, hast du wieder gesehen, wie die Preise gestiegen sind bei diesem oder bei jenem. Also das beschäftigt die Menschen. Es gibt mittlerweile mehr als 100 Millionen Menschen, die in Ägypten leben. Es gibt eine kleine, reiche Oberschicht und dann gibt es Millionen von Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben und für die ist das ganz entscheidend, ob ein paar ägyptische Pfund mehr der Apfel kostet oder ein paar ägyptische Pfund weniger. Und vergangene Woche gab es das muslimische Opferfest und traditionell schlachtet man da ja eine Ziege, man schlachtet ein Schaf. Für ganz viele Millionen Menschen in Ägypten ist das völlig außerhalb des Bereichs des Möglichen mittlerweile.
Bevor ich gleich mit Ramin weiterrede, habe ich noch ein paar Fakten zu Ägypten für euch. Ägypten verbindet Nordostafrika mit dem Nahen Osten. Mehr als 115 Millionen Menschen leben dort. Nach Südafrika ist es das am meisten industrialisierte Land auf dem Kontinent. Eine der wichtigsten Einnahmequellen ist der Tourismus. Aus Deutschland reisen jedes Jahr rund 1,7 Millionen Touristen nach Ägypten. Also der Iran-Krieg hat auf jeden Fall Folgen für die Preise, wie die sich auch entwickelt haben. Merkt das denn die Bevölkerung noch an anderen Stellen oder sind die Preise schon das Treibende, das, was man am meisten merkt?
In Kairo hat man am stärksten den Iran-Krieg gespürt im April. Da sind wirklich die Lichter ausgegangen. Da hat die Regierung eine politische Maßnahme getroffen, nämlich nach 21 Uhr mussten alle Cafés schließen, Restaurants schließen. Da wurden die Lichter ausgemacht, auch von Straßenlaternen teilweise. Also da ging es darum, Elektrizität sparen zu wollen, denn der ägyptische Strom, der wird durch Erdgas produziert und der Erdgaspreis, der ist ja extrem gestiegen rund um den Iran-Krieg. Also das hat man am stärksten gespürt und das war schon strange. Also Kairo ist ja eine sehr pulsierende Metropole. Mehr als 20 Millionen Menschen, eigentlich a city that never sleeps. Und dann war um 21 Uhr alles dunkel. Also das war sehr besonders. Ansonsten wird immer wieder diskutiert oder auch ja die Befürchtung ausgesprochen von einigen Ägyptern, was könnte noch passieren in der Golfregion.
Wie sieht es denn aus mit ägyptischen Fachkräften, also Expats, die im Ausland arbeiten? Gibt es da auch Sorgen?
Es leben Millionen Ägypter als Expats in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Viele, viele Familien hier in Ägypten sind angewiesen, dass diese Expats einen Teil ihres Gehaltes zurück in die alte Heimat schicken und die Menschen leben wirklich davon und da so ungewiss ist, wie geht's weiter in Saudi-Arabien, in den Emiraten, könnte es womöglich sein, dass dort doch so eine langanhaltende Krise ist, dass Leute entlassen werden, zurück in die Heimat geschickt werden. Also das bewegt die Menschen auch hier.
Profitiert denn Ägypten irgendwie auch vom Iran-Krieg, weil natürlich vielleicht viele jetzt auch ihre Reise nach Dubai nicht antreten, weil es vielleicht zu unsicher ist? Ich meine, Ägypten war auch schon immer ein beliebtes Touristenziel. Hat sich das irgendwie verändert?
Absolut. Also Ägypten war natürlich immer ein beliebtes Urlaubsziel. Jeder, der Geschichte mag, der muss in seinem Leben einmal im Leben nach Ägypten und natürlich auch das Rote Meer und auch das Mittelmeer. Also Ägypten hat wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Aber in den letzten Jahren, das ist schon mein Eindruck und das belegen auch die Zahlen, ist es so, dass jeder, der Lust hat auf Nordafrika, der Lust hat auf Nahost, der so ein bisschen Tausend und eine Nacht sucht, da fallen ja wirklich viele Staaten mittlerweile weg für Touristen, die jetzt nicht super mutig unterwegs sind und sagen, nein, ich möchte in diesen Tagen trotzdem nach Beirut, obwohl Woche für Woche im Libanon bombardiert wird oder ja, auch Syrien, Irak, Iran völlig außen vor aktuell, Israel für viele keine Option mehr, die Golfstaaten jetzt auch noch in der größten Krise seit vielen, vielen Jahren und da hilft Ägypten sicherlich die Geografie. Ägypten liegt eben nicht zwischen Iran und Israel, das heißt auch vom Flugverkehr ist die Chance niedriger, dass jetzt Flüge gestrichen werden und es gab einfach keine Angriffe auf Kairo, auf Ägypten in den vergangenen Jahren. Das hilft Ägypten. Dann noch solche tollen Sachen wie das Grand Egyptian Museum, das wurde eröffnet vergangenen Herbst, also es gibt viele Attraktionen hier und deshalb haben sich auch die Touristenzahlen in den vergangenen 3 Jahren mehr als verdoppelt.
Und wie steht das Land wirtschaftlich da? Also vorhin hast du ja schon mal so ein bisschen angesprochen, dass weniger Falafel zum Beispiel gekauft wird, genau.
Ja, also dieses Land, das ist super angewiesen auf beispielsweise den Tourismus, ja, dass Millionen Menschen jedes Jahr in dieses Land strömen und ausländische Währungen mitbringen und hier auch ihr Geld ausgeben. Das Land Ägypten ist angewiesen auf Einnahmen durch den Suezkanal, also durch Tanker, durch Frachter, durch Schiffe, die durchs Rote Meer durch den Suezkanal dann nach Europa wollen. Auch das ist eingebrochen in den vergangenen 2,5 Jahren nach dem 7. Oktober, nach den Angriffen dann auch der Houthi auf Frachter im Roten Meer. Und bis heute sind ja immer ja die Frachter, die Tanker, ob Straße von Hormuz, ob Bab el-Mandeb da unten beim Jemen oder eben Suezkanal dann. Also das ist ja so in den Fokus gerückt in den vergangenen Jahren, dass das auch Ägypten ganz entscheidend getroffen hat. Und für Ägypten sind solche Krisen sehr, sehr entscheidend. Also das ist kein Golfstaat. Die haben keine Milliarden auf der hohen Bank. Ganz im Gegenteil. Das ist ein sehr klammer Staat, der immer wieder kurz vorm Staatsbankrott fast war in den vergangenen 15 Jahren, der so hohe Schulden beim Internationalen Währungsfonds hat wie sonst nur Argentinien und die Ukraine. Und immer wieder waren es die Golfstaaten, Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen Emirate, die finanziell Ägypten unter die Arme greifen mussten in den vergangenen Jahren, damit dieses Land überhaupt politisch und wirtschaftlich halbwegs stabil bleibt.
Du deckst ja auch ein Riesenberichtsgebiet ab und in vielen Teilen der Welt gibt es ja auch Krisen, aber Ägypten wirkt irgendwie immer noch sehr stabil. Und wie positioniert sich da vielleicht auch Präsident al-Sisi als Vermittler mit anderen Staaten?
Das stimmt, dass Ägypten sehr stabil wirkt in diesen Zeiten. Ich bin es vorhin auch mal durchgegangen. Ich habe insgesamt 15 Länder im Berichtsgebiet und in 14 Hauptstädten gab es in den vergangenen 2,5 Jahren entweder Bombardierungen oder Kämpfe zwischen Milizen und Kairo gehört nicht dazu. Also Ägypten tatsächlich, was das angeht, stabiler als andere Staaten. Sisi hat auch profitiert in dem Sinne, dass er schon seit vielen Jahren sehr viele Milliarden pro Jahr ausgegeben hat für Verteidigung, für das Militär. Er ist ja ein alter Militär, ein alter General und es gab schon sehr große Kritik, auch in der Bevölkerung, so habe ich das zumindest wahrgenommen 2022, als ich hier hinkam, dass sich die Menschen gefragt haben, bei so einem klammen Staat, warum gibt er so viel Geld aus für das Militär heute? Paar Jahre später, wir sehen, dass Israel zahlreiche Staaten angegriffen hat in der Region Syrien, Libanon, Iran, Jemen und da gibt es schon den ein oder anderen Ägypter, der sagt, oh, ich war nicht immer der große Sisi-Fan, aber womöglich hat er da richtig gehandelt, hat etwas gesehen, was andere nicht gesehen haben und vielleicht ist er als Militärmann in dieser Zeit vielleicht sogar der richtige Mann. Also in dem Sinne glaube ich, dass Sisi ein kleiner Profiteur ist im Land, was sein Ansehen angeht bei einigen Menschen. Und er konnte sich auf der anderen Seite durch die Kriege auch hier oder da zumindest etwas als Vermittler profilieren. Vor allem dann rund um Gaza war er neben Katar schon derjenige, mit Ägypten, der die besten Kanäle und Drähte hatte zur Hamas und gleichzeitig auch zu Israel. Und deswegen, ja, wir haben keinen Frieden rund um Gaza, aber es gab zumindest diesen Peace Summit von Donald Trump im vergangenen Herbst. Und das war ja auf ägyptischem Boden in Sharm el-Sheikh. Das war dann schon ein kleiner Prestigeerfolg für Sisi.
Also nehme ich jetzt so ein bisschen mit, dass Ägypten schon eine bedeutende Rolle in der Region spielt, auch als Vermittler. Aber ich finde, manchmal kommt das jetzt hier nicht so richtig viel an. Woran könnte das vielleicht liegen?
Woran das liegt? Ich glaube erstmal, Ägypten ist nicht ganz so im Fokus, weil hier eben keine Bomben fallen in diesen Zeiten. Und Nachrichtensendungen sind ja auch begrenzt und wir kommen ja kaum hinterher, alles abzudecken in der Region, wo gekämpft wird, wo attackiert wird, wo angegriffen wird. Und deswegen war jetzt nicht das ganz große Spotlight auf Ägypten. Ich glaube grundsätzlich, dass Ägypten generell auch in so einer Transitphase ist. Also rein traditionell ist Ägypten als bevölkerungsreichste arabische Land schon ein Staat gewesen, der auch immer einen Führungsanspruch hatte in der arabischen Welt. Ähnlich Irak, ähnlich Syrien in der Vergangenheit. Und diese Staaten haben in den vergangenen 20 Jahren wahnsinnige politische Veränderungen durchlebt und sind eigentlich auch rausgeflogen, um geopolitisch so die arabische Welt anzuführen. Jetzt gibt es die Golfstaaten, die ein bisschen diesen Anspruch haben. Und gleichzeitig haben wir gespürt in den vergangenen 2,5 Jahren, dass die Golfstaaten es dann doch nicht so wirklich richten können. Zumindest nicht alleine in allen Arenen der Geopolitik im Nahen Osten und dass man immer wieder Ägypten eben braucht. Beispiel Gaza, wo eben klar war, okay, obwohl sie keine Freunde der Hamas sind, die Regierenden hier in Kairo, und obwohl sie die Muslimbruderschaft ablehnen und die Hamas eine gewisse Nähe hat zur Muslimbruderschaft, ist es trotzdem so, dass al-Sisi und seine Leute Kanäle haben in Richtung Gaza und dass Ägypten da schon eine Rolle spielen kann bei Vermittlungsversuchen beispielsweise. Es ist wahrscheinlich nicht die ganz entscheidende Vermittlungsrolle, aber es ist jetzt auch keine unbedeutende. Und so ist Ägypten so ein bisschen in so einer Zwischenposition, würde ich sagen. Es ist nicht so super wichtig wie 50er, 60er, 70er Jahre, Gamal Abdel Nasser Zeiten. Aber Ägypten ist auch nicht völlig unbedeutsam, wie es vielleicht der ein oder andere geopolitische Analyst schon geschrieben hatte.
Al-Sisi ist ja seit 2014 Präsident des Landes und du hast ihn ja schon als Militärmann beschrieben. Wie hat er eigentlich seine Macht ausgebaut und wofür steht er denn so noch?
Sommer 2013 ist Sisi an die Macht gekommen. Er ist ein ehemaliger General und deswegen sehr militäraffin. Das Militär hat ihm damals geholfen, sich an die Macht zu putschen. 2011 gab es die erste Revolution in Ägypten. Damals ist Mubarak als Präsident gefallen. Dann gab es ein Jahr später Präsidentschaftswahlen. Dann haben die Muslimbrüder gewonnen oder eine Partei, die den Muslimbrüdern nahe stand. Und ein Jahr hat sich das Militär das angeguckt und dann geputscht. Und seitdem ist Sisi an der Macht. Er ist ein Mann des Militärs und das spürt man. Und daran gibt es auch keine Zweifel in diesem Land. Also das Militär hat ganz entscheidenden Einfluss, spricht fast überall mit, politisch, wirtschaftlich. Das ist und bleibt ein Militärstaat.
Gibt es denn irgendjemanden, der ihm gefährlich werden könnte, politische Gegner? Ist da jemand in Aussicht, der ihn mal ablösen könnte?
Aktuell ist da niemand zu sehen. Also Sisi geht sehr eisern gegen politische Konkurrenten vor, Kontrahenten. Die Muslimbruderschaft, die wurde als Terrororganisation abgestempelt. Fast jeder, der Mitglied bei ihr war, wurde ins Gefängnis geworfen oder musste ins Exil fliehen. Mittlerweile ist es nicht so, dass man auf den Straßen offen über Politik sprechen könnte oder viele Menschen wagen es zumindest nicht, weil sie Angst haben, dass etwas passieren könnte. Es gibt Zehntausende politische Häftlinge in den Gefängnissen in Ägypten laut Menschenrechtsorganisationen. Also Sisi geht sehr eisern vor. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der in der Berichterstattung manchmal nicht ganz so stark beleuchtet wird, weil eben doch auch immer wieder europäische Politiker gerne nach Kairo reisen, gerne Ägypten als Partner haben, einfach weil sie die Stabilität, die Sisi in den letzten 13 Jahren nach Ägypten gebracht hat, diese politische Stabilität, weil sie auch vielen europäischen Politikern wichtiger ist als jetzt die moralischen Fragen, wer genau ist dann eigentlich wo im Gefängnis.
Also haben Deutschland und Ägypten ein gutes Verhältnis, würdest du sagen?
Sie haben aktuell ein gutes Verhältnis. Das würde ich schon so sagen. Vor allem die beiden Außenminister. Wadephul war schon mehrfach hier, habe ich mehrfach schon gesehen, seit seinem Amtsantritt. Und sein Pendant, der ägyptische Abdelati, die haben mehrere Pressekonferenzen abgehalten. Das sah sehr innig aus. Ab und zu hatte ich so den Eindruck, wenn ich dann auf den PKs war, das sind zwei Vertreter von Regierungen von zwei sehr bevölkerungsreichen Ländern, die mal mehr Einfluss hatten, wo so die beste Zeit ein bisschen abgelaufen ist. Aber ganz unbedeutsam sind dann weder Deutschland noch Ägypten.
2011 gab es ja auch den arabischen Frühling und Proteste auf dem Tahrirplatz in Kairo sind ja zum Symbol auch geworden. Die Bilder gingen ja auch weltweit rum. Und was ist davon geblieben?
Wenig, ist mein Eindruck. Also ich war 2012 hier, ein Jahr nach der Revolution 2011. Ich habe hier damals studiert, ein halbes Jahr Auslandssemester. Und es war schon eine sehr besondere Zeit, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Downtown Kairo, überall waren Straßencafés und sehr, sehr viele junge Menschen haben sich politische Gedanken gemacht und haben sich auch getraut, das auszusprechen, haben linke Ideen vorgetragen, konservative Ideen vorgetragen. Also das war schon ein ganz besonderer Geist, ganz besonderer Moment. Und als ich dann 2022 wiederkam, da war davon fast gar nichts mehr übrig. Also heute muss man sehr gezielt Menschen aufsuchen. Die gibt es natürlich noch in Kairo, um mit ihnen politisch über ihre Vorstellungen zu sprechen, die auch sicherlich demokratischer sich vieles wünschen würden in Ägypten. Aber so dieser Geist von damals, der scheint aus meiner Sicht erloschen. Ich habe auch in all den Jahren nur eine Demonstration wahrgenommen. Das war kurz nach dem 7. Oktober. Das war eine Demonstration in Solidarität pro Gaza. Die wurde damals zugelassen, aber sonst lässt die Regierung auch solche Demonstrationen überhaupt nicht zu. Menschenansammlungen werden fast immer erstmal eher als Gefahr wahrgenommen von der Politik aus. Also dieser Geist des arabischen Frühlings aus vielen Gründen, da könnte man auch ewig drüber diskutieren. Ich glaube auch, dass viele Menschen sich verabschiedet haben von der Vorstellung, dass nach einer Revolution immer was Besseres kommen muss, sondern viele haben auch gemerkt, nein, es wird wahrscheinlich sogar noch schwieriger, noch härter. Es gab Dinge unter Mubarak, ich weiß gar nicht, ob die so schwierig waren, Meinungsäußerung, Pressefreiheit. Da ist Ägypten mittlerweile Rang 169 von 180 beim Ranking von Reporter ohne Grenzen. Also ja, einige haben sicher so ein bisschen diesen Glauben verloren an, dass so eine Revolution ganz sicher bessere Zeiten bringen wird.
Und was macht das auch mit deiner Arbeit als Korrespondent? Weil es wahrscheinlich ja auch jetzt nicht so einfach ist, auf die Straße zu gehen und mit Menschen über Politik zu reden, obwohl die Ägypter wahrscheinlich ja auch politisch interessiert sind.
Macht es nicht einfach. Grundsätzlich macht es das nicht einfach. Nee. Also es ist immer wieder möglich zu drehen. Ägypten als Fernsehkorrespondent, und da trete ich am meisten auf, ist es, Kairo ist ja Kino. Also jede zweite Straßenecke, am liebsten würde ich andauernd alles drehen, weil es so charmant, teilweise alt und das ist einfach toll zum Drehen, die Gesichter und die Kleidung und so. Das könnte sehr viel Spaß machen. Hier und da dürfen wir drehen und dann machen wir es auch gerne und immer wieder. Es ist aber auch sehr, sehr schwierig.
Und es ist ja auch vor allem ein sehr junges Land. Wie geht's denn den jungen Menschen da?
Es ist sehr jung, ja. Also im Vergleich zu Deutschland fällt mir das immer wieder auf und das ist sehr erfrischend, wenn ich nach Hause gehe. Also ich glaube, so ein Drittel der Bevölkerung ist unter 15 Jahre. Also ja, und die bringen natürlich ihren eigenen Musikstil mit auf die Straßen, ihren eigenen Kleidungsstil. Also das macht großen Spaß und die haben natürlich Träume und die sind sehr verbunden mit Ägypten. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Also die würden viele von ihnen sehr, sehr gerne in Ägypten bleiben, in der Theorie. Wenn man dann mit ihnen spricht, mit 17-, 18-, 19-Jährigen, ja, was habt ihr vor? Dann sagen schon sehr viele, nee, der Traum ist Europa, ich will unbedingt nach Europa. Und viele, viele versuchen es dann auch mit dem Schlauchboot über das Mittelmeer, teilweise über Libyen, über Schmugglerbanden. Also das gibt es auch, einfach weil hier die wirtschaftliche Not, die Arbeitslosigkeit sehr, sehr hoch ist und dann sehr vielen Menschen leider die Perspektive fehlt.
Danke, Ramin, für deine Eindrücke und dass du uns Ägypten auch noch mal näher gebracht hast. Danke dir.
Gerne. Tschüss.
Und das war die erste Folge unserer Sonderreihe. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Empfehlt uns auch euren Freunden, damit ihr keine Folge oder auch eine Sonderreihe verpasst. Am 16. Juni gibt es dann eine neue Ausgabe. Und da sprechen wir mit dem früheren Monitor-Moderator und neuem Studioleiter Georg Restle unter anderem über Mali. Aber vielleicht habt ihr ja auch ein Thema, was wir unbedingt mal machen sollten. Oder auch Kritik, Anregungen. Schreibt uns das gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder auch eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstagnachmittag, der 2. Juni.